Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Markus Milz. Er ist Wirtschafts- und Vertriebsexperte, insbesondere für den Mittelstand, Bestseller-Autor und Keynote-Speaker. Seine These: Der Außendienst wird abgeschafft. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Markus, grüß dich. Schön, dass du heute als Gast bei mir bist.
Ja, hallo Florian. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ganz spannend. Wir sind über LinkedIn. Ich glaube, so fange ich fast jede Gast-Podcast-Folge mit dabei an. Das ist ja mein zweites Wohnzimmer mittlerweile, echt. Und ich bin immer wieder begeistert davon, was für spannende und wirklich auch Brüder und Schwester im Geiste man dort kennenlernt.
In der Tat.
Und ich bin, obwohl wir schon eine Weile verknüpft sind und ich auch viele Sachen von dir lese, irgendwann letztens über ein Posting gestolpert und dann über das dazugehörige Video, was du später aufgenommen hast, nämlich beide mit der Überschrift "Der Außendienst wird abgeschafft".
Ja.
Ganz spannendes Thema, weil interessanterweise mit meinem Angebot sich immer mehr auch das Interesse auf Vertrieb, Hybrid Selling, Hybrid Sales verschiebt und da aus der Richtung immer mehr Anfragen kommen und mir vor, ich glaube, vor einem Dreivierteljahr zum ersten Mal und vor einem halben Jahr haben dann mehrere Vertriebscoaches, Experten in so Gesprächen gesagt, ja, so, also wenn der Vertrieb das mal schnallen würde, dass man den Außendienst, so wie er bis jetzt existiert, gar nicht mehr braucht, wenn man nur digital vernünftig arbeiten würde. Und genau in die Kerbe schlägst du mit deiner, sag mal, These oder mit deiner Feststellung rein.
Genau so ist das.
Ja, dann vielleicht für diejenigen, und das sind wahrscheinlich die meisten, die natürlich deine Posts nicht kennen, sag mal, was du damit meinst, der Außendienst wird abgeschafft.
Ja, gerne. Vielleicht kurz noch zwei, drei Worte zu mir. Ja. Du hast es ja eben in der Vorstellung oder in der Moderation schon gesagt. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema Vertrieb. Ich bin jetzt nicht der Vertriebsberater oder Coach, der Chaka-Chaka-Seminare veranstaltet und über glühende Kohlen läuft. Das bin ich nicht. Ich bin eher der Mensch, das hat auch mit meiner Ausbildung zu tun. Ich bin Diplomkaufmann, Diplomvolkswirt, habe als Wirtschaftsprüfer gearbeitet, bin sehr zahlenaffin ausgebildet worden. Ich bin eher der Mensch, der für Systematik steht, für Struktur und Systematik und eine klare Strategie im Vertrieb. Und du hast diese provokante These, der Außendienst wird abgeschafft, gerade eben formuliert. Und mit der Frage beschäftige ich mich eben seit vielen Jahren, schreibe Bücher über das Thema, wie machen wir eigentlich effektiv und effizient Vertrieb? Mhm. Und ich habe viele Kunden, insbesondere im Mittelstand. Und ich weiß nicht, wie deine Beobachtung ist, aber in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung sind die meisten Unternehmen so strukturiert, es gibt einen Vertriebsaußendienst und es gibt einen Vertriebsinnendienst. Und da gibt es noch ein paar andere Einheiten, da gibt es noch Produktentwicklung, Marketing und einige andere Einheiten. So, und dann ist der Innendienst immer so ein bisschen anders organisiert. Die einen machen Termine, die anderen machen hauptsächlich Auftragsannahme. Aber der Außendienst oder die Funktion des Außendienstes ist in der Regel klassisch definiert. Der Außendienst ist ein Mensch, Mann, Frau, hat ein Auto vor der Tür stehen, da steigt er morgens rein und fährt in sein Postleitzahlengebiet seine Tour ab, die er dann hoffentlich die Woche vorher geplant hat oder wie auch immer. Das macht er seit vielen, vielen Jahren bis März 2020 und dann kam Corona. Mhm. Und dann hat er festgestellt, das geht jetzt nicht mehr so. Und dann ist das zumindest, was bei meinen Kunden passiert ist, dass der Vertrieb erstmal sehr, sehr ratlos war, sehr, sehr nicht mehr wusste, was er machen sollte, hat es dann noch versucht mit dem Rausfahren, aber dank der Lockdowns ging das nicht so richtig. Und jetzt sind alle froh, dass es wieder anders geht und der Außendienst macht seinen alten Job wieder. Naja, und These, der Außendienst wird abgeschafft, ist eigentlich gar keine These, weil ich kenne sehr, sehr viele Großkonzerne, wo bereits die Planungen im Gange sind, entweder den Außendienst abzubauen oder zumindest eine grundlegende Umstrukturierung vorzunehmen. Was heißt das? Was meine ich damit? Naja, wir haben in den letzten 3 Jahren, glaube ich, alle festgestellt, dass das digitale Medium nicht mehr aufzuhalten ist. Wir sind durch Corona ja in die Express-Digitalisierung hineingezwungen worden und haben in den letzten 3 Jahren auch festgestellt, dass vieles anders geht. Hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, wie gesagt, ich bin Berater und Trainer mit 30 Kollegen etwa, Hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, naja, wenn es darum geht, einen großen Auftrag im Beratungs- oder Trainingsgeschäft zu akquirieren, ein Münchner Kunde ruft an, dann hätte ich geschworen, dass es nur so geht, dass ich ins Flugzeug oder ins Auto steige, nach München fliege, doch 2 Stunden mit dem Vorstand zusammensitze, in einem Pitch, in Versuche von der Leistungsfähigkeit unserer Beratung oder unseres Trainingsangebotes zu überzeugen. Und dann wäre ich wieder zurückgeflogen und naja, dann hätte das entweder funktioniert oder nicht. Wenn er sich für jemand anderen entschieden hätte, hätte es geheißen, außer Spesen nichts gewesen. Oder es hätte geklappt. Mhm. Und ich hätte geschworen, so muss es sein, weil du musst diese persönliche Beziehung haben. Du musst die aufbauen. Du musst zumindest dem anderen diese Wertschätzung entgegenbringen und in dieses Vorinvest deiner eigenen Zeit und deiner Reiseaufwendung und Reisekosten gehen. Das muss so sein. Mhm. Die letzten 3 Jahre haben mich gelehrt, ich habe in den letzten 3 Jahren nicht so ein Gespräch mehr geführt. Oh. Das heißt, ich habe festgestellt, es geht offensichtlich anders. Jedes Erstgespräch habe ich rein digital geführt. Und ich glaube, das ist den Ansprechpartnern auf der anderen Seite auch ganz recht, weil das natürlich eine gewisse Flexibilität mit sich bringt. Also wir müssen nicht auf einen Termin warten, wo das Buying Center, wo die 3, 4 Ansprechpartner alle gemeinsam, um in meinem Beispiel zu bleiben, in München im Office sind. Es funktioniert auch, wenn der eine in Mailand, der andere in New York und der dritte Vorstand in München sitzen. Dann können wir über Teams prima zusammenfinden. Wir haben keine Reiseaufwendungen, keine Reisekosten. Ich glaube, das ist denen dann auch ganz angenehm. Mhm. Naja, und wenn ich meinen Job dann erfolgreich gemacht habe, dann gibt es ein Zweitgespräch und vielleicht sogar noch ein Drittgespräch. Und irgendwann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, dass man sagt, jetzt sollten wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Insbesondere dann, wenn man in die Arbeit eingestiegen ist, wenn also auch klar ist, dass man zu einer Zusammenarbeit an der Stelle kommt. Das ist zumindest die Art und Weise, wie meine persönliche Arbeitsweise oder Akquise die letzten 3 Jahre sich geändert hat, von einem zwingend persönlichen Termin hin zu einem fast zwingend virtuellen digitalen Termin. Mhm. Naja, und für den Außendienst gilt, glaube ich, sehr ähnliche Dinge, der sich sagt, ich brauche die persönliche Beziehung, ich muss zum Kunden fahren, während der Kunde auf der anderen Seite das sicherlich ganz anders sieht. Mhm. Der Außendienst hat ja schon im Wort das Wort Außen. Das heißt, per Definition oder per Job Description ist schon klar, dass der Außendienst raus muss. Sonst hätte er ja keine Existenzberechtigung, zumindest vom Wortsinne her. Vor der Tür steht ein Auto, das der Arbeitgeber sponsert, das natürlich auch genutzt werden will. Also im Grunde genommen, da steht ein Auto vor der Tür. Ich heiße Außendienst, also muss ich rausfahren. Naja, und wenn ich jetzt über Effektivität oder insbesondere Effizienz im Vertrieb nachdenke, dann komme ich dann vielleicht doch zu Überlegungen, die mir sagen, muss ich wirklich zwingend persönlich vor Ort zu diesem oder jenem Kunden fahren, nur weil ich es schon immer gemacht habe, die letzten 10, 20 Jahre? Oder sollte ich nicht viel mal darüber nachdenken, wie sollte dieser eine Kunde, über den ich jetzt gerade nachdenke, oder diese 5 Kunden eigentlich idealerweise betreut werden? Mhm. Per Teams-Meeting, per Telefonat, per Messebesuch oder durch persönlichen Besuch. Das heißt, allein die Tatsache, dass ich Außendienst heiße und ein Auto habe, zwingt mich ja eigentlich dazu, diese Überlegung nicht anzustellen und ins Auto zu steigen und dahin zu fahren, was überhaupt nicht dem Effektivitäts- und Effizienzgedanken entspricht. Von daher kann ich nur jedem raten, mal drüber nachzudenken, ob es diese traditionelle Außendienstbetreuung so noch braucht.
Mhm. Weil du gerade jetzt ein paar Mal das Auto erwähnt hast, da ich ja gar nicht so aus dem Vertriebswesen komme, mich aber in den letzten Jahren immer mehr damit beschäftige, habe ich mal salopp ketzerischerweise in einem Gespräch gesagt, ja, ist doch total easy. Also wenn du im Unternehmen jetzt da 5 Außendienstler hast, du hast 5 Autos zu bezahlen, investier das Geld doch lieber in 4 kleine Studio-Setups, sodass jeder von denen vernünftig verkaufen kann. Um Gottes Willen, Außendienstler kannst du das Auto nicht wegnehmen. Das geht nicht.
Ja, und auch das Bild ändert sich drastisch. Also wir alle reden von Generation Z, die nachwächst. Und ich sehe es bei mir im eigenen Unternehmen, wir haben viele junge Leute hier. Das Thema Dienstwagen, das hat die Minderheit der Kollegen in Anspruch genommen.
Okay.
Ja, die Mehrzahl sagt, nee, mich interessieren viel mehr Mobilitätskonzepte. Also gut, unser Büro ist hier innerstädtisch, sitzt hier mitten in Köln. Das heißt, die Straßenbahnhaltestelle ist direkt vor der Tür. Jeder kann uns ganz leicht mit öffentlichen Personennahverkehr erreichen. Und die Menschen sagen, ah, sowas wie Dienstfahrrad, sowas wie eine Bahncard, sowas wie Share-Konzepte oder ähnliches ist für mich viel attraktiver. Mhm. Das heißt, für die nachwachsenden Generationen, so zumindest meine Erfahrung, ist das Thema schon längst nicht mehr so relevant wie für meine Generation. Ich bin über 50, das in der Vergangenheit gewesen ist. Ich habe 2 Kinder, mein Sohn ist erwachsen, der steht schon auf Autos. Meine Tochter ist 18, die ist jetzt seit dem Jahr dabei, einen Führerschein zu machen, hat aber nicht so die richtige Motivation und überlegt, ob es überhaupt zu Ende macht, weil sie interessiert das Thema eigentlich gar nicht. Mhm. Und das geht vielen Freunden meiner Kinder so in der Generation, dass viele gar keinen Führerschein haben und auch gar kein Interesse haben, solange ich städtisch gut angebunden bin und nicht irgendwo im Ländlichen lebe.
Genau, das ist nämlich bei uns genau andersrum.
Auf dem Land. Genau. Ja, genau. Das ist richtig. Ne? Und also insofern ändert sich da sehr, sehr vieles. Und wenn man diesen Gedanken konsequent zu Ende denkt, dass man sagt, ich will nicht sagen, dass man den Außendienst entlassen soll oder dass es keinen Vertrieb mehr braucht. Ich will nur sagen, dass jeder Vertriebsleiter, jeder Geschäftsführer gut beraten ist, mal darüber nachzudenken, was die Produktivität am meisten erhöhen könnte. Mhm. Und nennen wir den Außendienstler vielleicht einfach Kundenmanager. Oder die Frage ist ja auch, können da nicht viele Kunden von Menschen, die in alter Lesart noch im Innendienst gesessen haben, betreut werden. Mhm. Oder es geht natürlich noch viel weiter an der Stelle. Also wenn ich mir mal so anschaue, wie heute die meisten Unternehmen strukturiert sind, organisatorisch strukturiert sind, dann herrscht bei den allermeisten das Regionalprinzip vor. Also ich habe im Unternehmen einen Export, der natürlich international eben entsprechend aufgestellt ist. Und ich habe einen Vertrieb so in der Dachregion unterwegs. Ich habe jetzt gerade einen mittelständischen Kunden im Kopf. Mhm. Der beschäftigt so roundabout 100 Mitarbeiter im Vertrieb, hat die Deutschland- oder Dachkarte sozusagen nach Postleitregionen aufgebaut. So, und dann hat jeder sein Vertriebsgebiet, was er betreut. Naja, und in jedem Vertriebsgebiet steht ein Auto, wohnt ein Mensch und er fährt dann morgens raus und macht seine Routen, besucht seine Kunden. Und wenn man sich die Vertriebserfolge in diesen 100 Gebieten mal so anschaut, und das ist jetzt nur ein Beispiel, das ich zitiere, aber in meiner Welt ist es durchaus repräsentativ, stelle ich fest, naja, von diesen 100 gibt es 5, 6, 7 Regionen, da werden Neukunden akquiriert wie Sau. Total erfolgreich. Mhm. Und wenn man dann noch weiter genau hinschaut, dann stellt man fest, dass es nicht, wie das vielleicht zu erwarten wäre, in den Ballungsgebieten, in den kaufstärksten Regionen, sondern der eine saß in Thüringen, der andere saß in Mecklenburg-Vorpommern, gut, einer saß in Baden-Württemberg. Das hatte gar nichts mit der Industrieansiedlung in den Regionen zu tun. Das hatte einfach mit der Neigung, mit der Leidenschaft und der Fähigkeit der jeweiligen Menschen, die dort sitzen, zu tun. Und da sind wir beim nächsten Punkt, der genau in dieses Thema hineinspielt. Wenn wir heute über Digitalisierung, über Teams oder Zoom-Meetings oder ähnliches die Möglichkeit haben, Kunden vielleicht auch anders zu betreuen, brauche ich denn überhaupt noch diese regionale Ausprägung? Oder kann ich dann nicht eher darüber nachdenken, dass ich Menschen entsprechend ihre Neigungen und Fähigkeiten einsetze? Sprich, ich habe mir überlegt, wie ich meine Kunden segmentieren sollte und kann die größtenteils auch aus meinem Homeoffice betreuen, aus dem Office heraus betreuen oder wenn es nötig ist, fahre ich auch gerne mal hin, betreuen. Und dann habe ich eben andere Kollegen, in meinem Beispiel waren es jetzt 5, 6 Kollegen, die eben designierte Hunter sind, die leidenschaftlich gerne Neukunden akquirieren, aber so eine gewisse Ermüdungserscheinung zeigen, wenn es um die Kundenbetreuung geht. Mhm. Warum also muss ich zwingend dieses Regionalprinzip beibehalten und kann nicht Menschen gemäß ihrer Neigungen und Fähigkeiten einsetzen und sagen, ihr 5 macht jetzt beispielsweise deutschlandweit Neukundenakquise und ihr 95 kümmert euch um eine sinnvolle und effiziente Betreuung. Über die Mischung aller Kanäle, die möglich ist, über Messen, über Telefon, über Teams und natürlich auch über die persönlichen Besuche. Das heißt aber natürlich auch, dass ich mir die Kundenclusterung komplett neu nochmal vornehmen müsste und sie eben nicht rein nach dem Regionalprinzip vornehmen sollte, wie das 90% aller Unternehmen heutzutage machen. Mhm.
Finde ich total spannend, weil wie gesagt, ich bin ja nicht nativ irgendwie im Vertrieb tätig und so von draußen drauf geschaut, denke ich mir, ja, absolut logisch, warum hat man nicht schon früher damit angefangen, zumal auch mit den heutigen Kommunikationsmöglichkeiten, nämlich genau da setzt jetzt auch meine Frage an, nämlich Welches Problem oder welche Probleme könnte oder löst Videokommunikation, sei es jetzt im 1:1-Gespräch oder bis hin, darum ging es gestern in einem Livestream, den ich mit dem Daniel Koch gemacht habe, vielleicht auch mit einem Livestream-Event, wo du auf Gießkannenprinzip mehrere Kunden erreichst. Wo siehst du da Einsatzmöglichkeiten? Du hast wahrscheinlich Tausende im Kopf, ich merke es schon. Aber so konkret, wo du sagen würdest, ach, da sehe ich Chancen dafür und das müsste genutzt werden.
Ich beantworte deine Frage gerne. Fang vielleicht, Tom, das fällt vielleicht mal von hinten auf. Mhm. Wo sehe ich denn eigentlich die aktuellen Widerstände? Diese Möglichkeiten zu nutzen. Und die sehe ich natürlich in vorhandenen Beharrungstendenzen. Also frei nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht. Ja, das haben wir die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre schon so gemacht. Gut, bei Corona ging es nicht, aber dann machen wir das auch weiter so. Ich fühle mich in meiner Bewegungsfreiheit ein Stück weit eingeschränkt. Ich habe an der Stelle natürlich auch viele Vertriebler, die deswegen vielleicht auch gerne im Vertrieb sind, weil sie das lieben, weil sie das mögen, draußen rumzureisen und vielleicht auch ein bisschen ein gewisses Freiheitsgefühl zu verspüren und nicht unbedingt zwingend im Büro sitzen zu wollen und einen Schreibtischjob zu haben. Also das sind so die, von der Einstellung, vom Mindset her, die hauptsächlichen Beweggründe, die dagegen sprechen, also dass man mit den Menschen sprechen muss und sagen, warum bist du eigentlich gerne draußen? Das zweite ist natürlich das Argument, das mir immer wieder gesagt wird, Herr Milz, man muss eine persönliche Beziehung zu den Menschen haben, man muss mit denen mal essen gegangen sein, man muss mit denen mal ein Wein oder ein Bier getrunken haben, ohne das geht's nicht. Bin ich auch der Meinung, langfristig muss das so sein, aber es muss eben nicht immer so sein. Es muss vor allen Dingen nicht zwingend bei der Erstansprache, bei der Akquise so sein. Aber langfristig kaufen Menschen bei Menschen und langfristig muss ich natürlich auch die persönliche Beziehung haben. Nur die Ausprägung, wenn ich früher gesagt habe, Außendienst ist zu 100% draußen unterwegs, ist meine These eben, vielleicht reichen auch 20-30%, die richtigen 20-30% mit den richtigen Maßnahmen bei den richtigen Kunden. Also auch mit dem Thema persönliche Beziehung muss man erstmal argumentieren. Und das Dritte, und da komme ich jetzt auch zu deinem Thema, ist das Thema Angst. Angst und Unkenntnis der Mitarbeiter, die sagen, das ist mir alles, mit der ganzen Technik, das ist mir alles zu kompliziert. Wenn ich in die Runde frage, und frage meine in einem Webinar oder viele Menschen, viele Gesprächspartner, wie digital seid ihr denn auch unterwegs? Dann höre ich manchmal so die Antwort, ja, wir sind jetzt auch total digital, wir schreiben E-Mails, genau, und machen auch schon mal ein Zoom-Meeting oder eine Teams-Meeting oder sonst was. Und ich sage dann immer, sehr lustig, Spaß beiseite. Nee, die Frage war ernst gemeint, wie digital seid ihr denn? Und dann schauen die mich oft verständnislos an und sagen, ich habe doch gerade gesagt, ich mach Zoom-Meetings. Und dann sage ich, das ist so der Einstieg. Ja, das ist ja schön, dass wir das jetzt in den letzten Jahren gelernt haben, dass das geht. Aber genau, was du gerade gesagt hast, was du gerade gefragt hast, Florian, was machst du in Sachen Produktpräsentation? Was machst du in Sachen Webinaren? Was machst du in Sachen Livestream? Was machst du in all diesen künstlichen Intelligenz? Was machst du in all diesen digitalen Möglichkeiten, die es an der Stelle gibt? Und da ist so meine Erfahrung gerade im Mittelstand, da passen 80-90% der Menschen müssen da passen, weil sie es entweder Berührungsängste haben und sagen, da habe ich keinen Bock drauf, die auch meistens daherkommen, dass sie sagen, da habe ich keine Ahnung von. Ich weiß nicht, wie das geht. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass es per Order der Mufti geht, dass man sagt, ihr macht das jetzt. So, ihr macht das jetzt anders. Ich glaube, wie eigentlich jeder Change, das muss immer erstmal von der inneren Einsicht herkommen, dass ich sage, okay, vielleicht, mein Tag hat 8 Stunden, letzten Endes, ich kriege ja wahrscheinlich auch eine Provision, letzten Endes, wenn ich drüber nachdenke, wie ich vielleicht mehr Umsatz machen kann, mehr schaffe an dem einen Tag, mehr Erfolge erziele, dann ist das letzten Endes auch für mein persönliches Portemonnaie gut. Mal drüber nachdenken, wenn da jemand eine gute Idee hat, wie man mehr schaffen kann, wäre ich da vielleicht an der Stelle offen. Mal so ein Beispiel, ich habe einen Kunden, Maschinenbauer, der hat etwas über 20 Leute im Vertrieb. Der kam auf mich zu und sagte, wir wollen jetzt unbedingt das Thema Webinare einführen. Hat mal so in die Runde reingerufen, wer von euch hat Bock darauf, sich mit Webinaren auseinanderzusetzen? Hatten von den 20 so 6-7 Kollegen, Kolleginnen hatten da Lust drauf. Und dann sitzt man dann mit diesen, die sagen, keine Ahnung, aber ich beschäftige mich mal damit. Wie kann man eine gute Dramaturgie, wie kann man einen guten Opener, wie kann man eine gute Geschichte mit guter Technik erzählen? Über welche Medien geht das? Was ist ein guter Call to zur Action, wie endet man und wie kann das gehen? So, dann sitzt man mal einen Tag zusammen, gibt Hausaufgaben auf. Eine Woche später hat jeder sein erstes Webinar mal produziert, die anderen geben Feedback und ab sofort setzen die Kollegen das regelmäßig ein. Diese 6 von 20. Nach ungefähr 6 bis 8 Monaten stellen die anderen Kollegen, die sich darauf nicht committed haben, fest, ey, das ist ja ganz spannend, was diese 6 Leute, 6, 7 Leute da machen. Ich glaube, die machen ja auch mehr Umsatz, verdienen jetzt mehr Geld. Mhm. Und dann kommt dann das zweite Drittel zu dem ersten Drittel und sagt, du, das mit den Webinaren, was du da vor einem halben Jahr angefangen hast, kannst du mir das mal zeigen? Wie geht denn das? Erzähl doch mal ein bisschen was davon. Und dann gewinnt man über eine Sogwirkung das zweite Drittel. Und das erste Drittel erklärt den zweiten Drittel dann, wie es geht. Und dann ist das zweite Drittel in dieser Thematik beispielsweise jetzt drin. Und dann gibt es vielleicht ein letztes Drittel oder vielleicht auch ein Viertel oder Fünftel. Die wird man dann wahrscheinlich nie für das Thema begeistern können. Die werden dann in der Vergangenheit bleiben. Aber gut, man hat dann immerhin schon mal 2 Drittel motiviert dazu, eine neue Technik zu benutzen, eine neue Form mal auszuprobieren. Und ich glaube, genauso wie mit dem Beispiel des Webinars kann es gehen mit fast allen Formen, über die wir sprechen, mit digitaler Produktpräsentation, mit Showrooms, mit digitalen Showrooms, mit Livestreams oder was auch immer an der Stelle möglich ist. Mhm. Und das jetzt gerade zu vermitteln, um so auch eine Effizienzsteigerung zu bewirken und vor allen Dingen die jeweiligen Menschen an das Thema heranzubringen, was ihnen liegt, reisen oder nicht reisen, akquirieren oder betreuen, technikaffin oder nicht. Das ist momentan meine Mission und du mit deiner Technik bist da ja auch ein guter Sparringspartner an der Stelle.
Ja, das sehe ich auch gerade, weil die Dinge, die du erwähnt hast, genau diese Begeisterung von ein paar wenigen, die aufgrund einer intrinsischen Motivation sich mit dem Thema beschäftigen, das erlebe ich ja eigentlich tagtäglich im Kundenkontakt. Also ja. Es ist eigentlich nie, dass irgendwie per Order der Mufti, wie du schon so schön sagtest, von oben der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin sagt, wir machen das jetzt, sondern in den meisten Fällen sind es Mitarbeiter oder Leiter der Vertriebs- beziehungsweise auch Trainingsabteilung, also ganz viele Einfallstore sind auch die Schulungsbereiche. Ja. Und dann ist mittlerweile auch seit gut einem Jahr bei uns der nächste Schritt, wir fangen gar nicht erst an, über Studien so zu reden, sondern wir sagen, wir machen erstmal einen Workshop bei Ihnen im Unternehmen und bitte aus allen Abteilungen einen Vertreter, der sich für das Thema irgendwie erwärmen kann. Und dann gucken wir uns an, welche Formate kann man umsetzen. Also wie könnte ich jetzt zum Beispiel, was ist euer Problem im Vertrieb? Ne? Ja. Wie könnt ihr euer Produkt besser zeigen oder Training, was auch immer? Ja. Und im zweiten Teil des Tages haben wir dann ein kleines mobiles Setup mit 2 Kameras und das kleine Mischpult in Atem dabei und dann dürfen alle mal ein bisschen, ich sag mal, wirklich spielen, aber so funktioniert es auch.
Genau.
Und alle, die dann vorher saßen, auch häufig, ist jetzt natürlich total unpopulär, das zu sagen, aber natürlich ganz häufig auch die Damen, keine Lust auf die Technik, wenn die dann mal dran sitzen, Knöpfchen drücken, wie bei der Tagesschau, ich bin hier, dann haben die Spaß daran. Ne? Also jedes Mal sagt einer, herzlich willkommen zur Tagesschau, ne? Und dann kriegen die ein Feeling dafür, wie toll ist das, mich im Bild zu sehen und ich kann eine andere Kamera und kann ein bisschen so kokettieren.
Genau.
Und sobald dann das Studio dann danach eingerichtet wurde und dann die Ersten da auch in die Umsetzung kommen, passiert genau das, was du gesagt hast. Ja. Die anderen merken, oh cool, das ist doch gar nicht so schwer von der technischen Umsetzung. Und das macht einen schlanken Fuß, wenn ich jetzt mit 9 Kunden, habe ich gerade wieder von einem Kunden gehört, das erste Kundengespräch nach Einrichtung des Studios, ein Kunde ist fast vom Stuhl gefallen, weil er einfach nicht damit gerechnet hat. Und das ist ja auch ein ganz großer Punkt. 3 Jahre Improvisation hängt allen zum Hals raus.
Genau.
Und ich habe auch viele Unternehmen erlebt, die angefangen haben, das Thema umzusetzen, aber sie haben natürlich 2020, 2021 aufgrund der Dringlichkeit erstmal alles selber gemacht und haben unheimlich viel Frust dann auch geschoben. Und deshalb das Thema nicht weiter verfolgt.
Genau. Ja, und wie du schon sagst, Improvisation kann man machen, aber andererseits bin selber Berater, also insofern sehe ich natürlich einen gewissen Sinn in diesen Berufsständen oder von Dienstleistern. Man muss ja nicht jeden Fehler selber machen, wenn andere da schon eine gewisse Expertise aufgebaut haben, weil der Teufel steckt im Detail. Natürlich gibt es viele Dinge zu bedenken. Ich muss meine Kunden neu selektieren. Also ich bin es gewohnt, dass jeder Mitarbeiter in seiner Region seine Kunden hat oder ihre Kunden hat. So, das muss ich dann vielleicht überdenken und sollte darüber nachdenken, was sind denn eigentlich, welche Kunden sollten denn eigentlich wie zukünftig betreut werden? Mhm. Also die richtigen Kunden in die richtige Betreuung schicken. Ich verbiete ja niemandem, zu einem Kunden persönlich hinzufahren, an der Stelle, wo es Sinn macht, wo das entsprechende Potenzial oder die entsprechende Marge oder am besten beides dann auch vorhanden ist. Ein Kunden, den ich ausbauen kann und der sagt, Herr Gips, da kommen Sie mal vorbei, Sie müssen sich das unbedingt mal vor Ort anzeigen oder mein Kollege möchte Sie auch mal persönlich kennenlernen. Da wäre ich der Letzte, der sagt, fahr da nicht hin, das darfst du nicht. Aber was ich sage ist, du musst es nicht, nicht zwingend, nicht bei jedem Kunden. Das heißt, eine große Aufgabe wird es sein, an der Stelle das komplette Bestandskundenportfolio neu durchzusegmentieren, sich von der regionalen Gliederung einer Personenzuordnung, eine Person sitzt in einem Postleitzahlgebiet, zu trennen und zu überlegen, welche Segmentierungskriterien jenseits der Region haben wir denn an der Stelle? Da empfehle ich halt das Potenzial, die Marge, vielleicht noch zwei, drei andere Kriterien. Und die zweite Frage zu stellen, welcher der Kollegen, die heute da sind, sind geeignet, die aktuellen Kunden wie zu betreuen. Das heißt, ich muss eine neue Kundenselektion oder Segmentierung vornehmen. Ich muss mir überlegen, welche Mitarbeiter betreuen zukünftig, auf welche Art und Weise die Kunden. Und ich muss mir natürlich diese technischen Möglichkeiten, über die du jetzt schon mal gesprochen hast, den Kollegen nahebringen. Also genau wie du es sagst, sie trainieren, sie da heranführen und zu schauen, wer empfiehlt sich, wer hat da Lust zu, wer kann das, wer will das, wer will das nicht. Und dann natürlich auch zu überlegen, und was machen wir mit der Neukundenakquise? Welche der Kollegen empfehlen sich dafür und wie machen die das? Vielleicht kriegen die noch ganz andere technische Features an die Hand, andere Schulungen, andere Trainings, andere Hilfsmittel, um diesen Job dann erfolgreich zu erfüllen. Und das sind so die drei wesentlichen Punkte, die gegeben sein müssen. Neue Kundensegmentierung, überlegen, wer kümmert sich um welche Kunden wie, Menschen daran zu führen, technisch daran zu führen, über Trainings und Ähnliches und natürlich eine technische Ausstattung zu bieten. Und das Dritte ist dann entsprechend Neigungen und Fähigkeiten zwischen Betreuung und Akquise zu trennen.
Mhm. Spannend. Also im Prinzip hast du ja schon so einen kleinen Fahrplan jetzt an die Hand gegeben, wie es Unternehmen richtig genau machen könnten. Und ich wundere mich gerade mal wieder, weil mir wäre es, also mir kommt es auch immer noch nicht, auch nur annähernd, das war schon vor ein paar Jahren so, nicht in den Sinn, zu einem Erstkontakt zu einem Kunden hinzufahren. Also ich habe schon vor Corona Videokonferenzen und Videocalls gemacht und heute, also auch das Argument des persönlichen, des persönlichen Beziehungsaufbaus, finde ich, das zieht überhaupt nicht mehr. Denn genau wie du das in deinem YouTube-Video beschrieben hattest mit dem Beispiel aus der Finanzbranche, habe ich selber Kunden erlebt, auch von einem großen deutschen Werkzeughersteller, der bei uns aus der Gegend kommt. Der Geschäftsführer sagte, früher hätte er sich das nie vorstellen können. Also er ist für ein zweistündiges Gespräch nach Japan geflogen, 3 Tage waren im Eimer. Aber er sagt, das ist ja ganz wichtig und die Japaner legen auch sehr viel Wert auf persönlichen Kontakt und sagte, dann ging es durch Corona nicht und seitdem gibt es das von uns auch nicht mehr und es läuft nicht anders. Und ich habe auch Leute kennengelernt über LinkedIn, mittlerweile Geschäftspartner oder Kunden, die ich erst zur Realisierung des Projektes, sprich Installation des Studios und zur Schulung kennengelernt, also persönlich gesehen habe, hat der Geschäftsbeziehung keinen Abbruch getan.
Genau. Ja, und genau so ist das, ne? Und wenn man mal ehrlich ist, wie gesagt, ich bleibe mal im Beispiel von den 100 Mitarbeitern, die über Deutschland regional verteilt sind, wo ich sagte, 5, 6, 7 Kollegen sind stark in der Akquise. Grundsätzlich hat jeder die Stellenbeschreibung, du sollst betreuen und akquirieren. Faktisch ist es aber so, diese 6, 7 Kollegen, die sind schnell gelangweilt und sind gerne auf zu neuen, sehen diese sportliche Herausforderung, neue Kunden zu gewinnen. Und dann machen die es auch nur. Und die anderen Kollegen, die eben nicht so diesen Spaß an Akquise haben, die werden immer Gründe und Argumente dafür finden, warum die Bestandskunden so viel Zeit in Anspruch genommen haben, dass man zur Akquise gar nicht kam. Ja, das ist immer genau das Thema. Und wenn ich an der Stelle einen ganz neuen Ansatz wähle und sage, naja, dann lassen wir das halt, dann akquiriert ihr und ihr betreut. Und natürlich, diejenigen, die betreuen können, dürfen auch ab und zu ihren Kunden fahren, zu denen, wo es Sinn macht, mit den richtigen Gesprächen, wenn ich in der Arbeitsbeziehung bin. Aber ansonsten, deswegen habe ich es eben so gesagt, außer Spesen nichts gewesen, war das natürlich auch ein erheblicher Kostenblock. Akquise, wo nicht klar ist, ob dahinter auch ein Ertrag steht. Mhm. Also insofern ist das auch unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach eine Kostenersparnis, wo ich so sage, das ist erstmal ein Invest in Reisezeit und Reisekosten, wo nicht sicher ist, ob ich da einen Return kriege. Mhm. Je nachdem, welche Hitrate ich habe, Aber an der Stelle, wo ich das hauptsächlich digital tue, habe ich natürlich eine riesige Reisekostenersparnis und Ähnliches. Und wenn ich später in der Betreuung bin, naja, dann habe ich eben auch einen sicheren Invest, einen sicheren Return. Und dann kann ich natürlich auch mehr Zeit und Geld in Reisen aufwenden, wenn es denn nötig ist.
Ja, und auch das kann man ja, es kommt natürlich auf die, auf das Angebot an, ob es jetzt eine Dienstleistung ist, kann man auch vieles in Teilen digital machen, was man sich vor Jahren nicht vorgestellt hätte.
Genau. Genau. Also meine feste Überzeugung ist, alles, was rein fachlich ist, kann ich prima, vielleicht sogar besser digital lösen. Also ich kann eine Agenda abarbeiten, wo ich sage, mit 3, 4, 5 Kunden in einem Teams-Meeting, schau mal, wir haben eine Agenda, wir wollen diese 4, 5 Punkte durcharbeiten. Das kann ich digital super machen. Da bist du der Experte für, dass ich sage, ich kann das über ein Showroom, ich kann die Produkte zeigen, ich kann die Agenda diskutieren und Ähnliches. Und dann gibt es natürlich Punkte, wo ich so sage, da geht's nicht, oder zumindest habe ich bisher nicht herausgefunden, wie man das digital lösen kann. Das ist alles, was off the topic ist, jenseits der Agenda. Das, wo ich früher in einem realen Meeting gesagt habe, du Klaus, komm mal raus, ich muss mal mit dir sprechen, ich habe da was wir mal unter 4 Augen besprechen müssen. Oder ein Gespräch, was sich zufällig an der Kaffeemaschine ergibt. Ja? Das Thema führen, dass ich jemanden in die Augen schaue und sage, du, wie geht's dir eigentlich? Ach, nicht so gut, meine Frau hat die Scheidung eingereicht oder sonst irgendwas. Das sind alles Themen, wo ich sage, das macht man nicht in einem digitalen Meeting, wo 5 Leute drumherum sitzen. Da geht man eben nicht mal in eine Breakout-Session, um das Thema zu besprechen, wie man früher mal eben, wir gehen mal einen Kaffee trinken, gesagt hat. Das sind alles Themen, wo ich ein anderes Format, wo ich dann auch gerne ein Live-Format habe, ein persönliches Format habe, wo ich für mich noch nicht festgestellt habe, wie ich das digital lösen kann. Aber alles, was in der Agenda steht, kann ich digital machen.
Du, ich würde gar nicht versuchen, es digital zu lösen, weil jegliche Art von Beziehungsaufbau funktioniert ja auch analog viel besser. Ja. Und was ich festgestellt habe, wobei auch erst rückblickend, weil Kundinnen und Kunden mich darauf hingewiesen haben, dass sie es bei sich auch erlebt haben, die Qualität der reellen Begegnungen, also der analogen Treffen, steigt um einen ganz großen Faktor. Das ist viel wertvoller und intensiver, wenn man die fachlichen Dinge oder ich sag mal, wenn man die Pflicht online oder digital abgefrühstückt hat und dann die Kür, dann die volle Aufmerksamkeit in der persönlichen Begegnung findet.
Ganz genau. Ganz genau. Und das ist ja noch nett, ne? Wenn man sagt, das Fachliche haben wir jetzt digital abgekaspert und nächsten Monat treffen wir uns mal und dann gehen wir schön zusammen Abendessen oder sonst irgendwas und besprechen, machen einen Beziehungsaufbau und besprechen das eine oder das andere, was vielleicht auch nicht auf der Agenda steht. Und das ist eine ideale Kombination. Ne? Und diese Trennung, also dieses zwingende, du bist Außendienst und du musst da persönlich unterwegs sein und die anderen sitzen drinnen und telefonieren, das ist eben fast letztes Jahrhundert.
Spannend. Ja. Was würdest du denn so zum Abschluss 2 Fragen? Frage Nummer 1. Welche Argumente noch gar nicht mal, da müsste man erstmal drin sein, aber Einfallstore, um das nochmal zu bemühen, bräuchte es bei solchen Unternehmen im Mittelstand, wie du sie eben beschrieben hast, die viele Ängste haben, damit sie sich dem Thema öffnen? Ich glaube, Zeit ist natürlich auch ein Faktor, immer wieder Informationen zu kriegen. Und wie siehst du da grundsätzlich die Entwicklung in der Zukunft?
Ja, also die Entwicklung der Zukunft, fange ich mit der Frage an, die hat längst begonnen. Also ich weiß es von vielen sehr großen Unternehmen, die allerdings unter einem anderen Gesichtspunkt, nicht unter dem Gesichtspunkt, dass es einfach effizienter ist, sondern unter dem Gesichtspunkt, ich bin eine börsennotierte Aktiengesellschaft, ich bin ein Konzern und ein Controller hat auf meine Gewinn- und Verlustrechnung geschaut und hat festgestellt, ey, super, Digitalisierung, ich kann ja so und so viel Mitarbeiter entlassen, das spart Kosten. Also unter dieser nicht guten Motivationslage weiß ich, dass viele Entwicklungen bereits im Gange sind. Aber das wird natürlich andere aufs Thema bringen und die gute Entwicklung befeuern, die dann natürlich dann schon heißt, hey, ich habe da 100 gute Leute im Vertrieb sitzen, ich will die nicht rauswerfen, aber ich will natürlich überlegen, wie man die sagen wir mal, zufriedener, gerade mal in Zeiten von Fachkräftemangel, zufriedener stellt, naja, du musst eben keine Neukundenakquise mehr machen, wo ich dich vorher zu gezwungen hatte, wo du immer Ausreden hast suchen müssen, um es nicht zu tun. Du musst gar nicht mehr vielleicht so viel unterwegs sein. Und wenn es eben Kollegen gibt, die sagen, naja, ich bin aber genau deswegen im Vertrieb, weil ich reisen darf, weil ich ein Auto habe, dann muss man sich auch überlegen, was man mit diesen macht. Mhm. Das heißt, das Thema ist nicht so pauschal zu lösen. Meine Empfehlung wäre halt wirklich zu sagen, lass uns mal einen Tag zusammensetzen, lass uns mal die Vor- und Nachteile und die Möglichkeit für dein Unternehmen mal durchgehen, die Ängste und Widerstände mal durchsprechen, wie man sie angehen könnte. Wie gesagt, ich würde es nicht über Zwang machen, nicht bei Order die Mufti, sondern sagen, lass uns mal eine Pilotgruppe starten, lass die mal an die technischen Möglichkeiten rankommen und lass uns mal überlegen, ob die Kundensegmentierung, wie du sie heute hast und naja, die Vertriebsorganisation, wie heute hast, noch Sinn macht. Und ich bin sicher, am Ende des Tages gibt es auch Optionen und Möglichkeiten. Und dann starte doch mal unverbindlich diesen Ruf in deiner Vertriebsmannschaft rein und sag mal, wer hat Lust, sich mal diesen Themen zu stellen? Weil du hast nichts zu verlieren, du hast einfach nur zu gewinnen. Du lernst dazu, du entwickelst dich persönlich weiter, deine menschlichen, technischen, persönlichen, vertrieblichen Skills entwickeln sich weiter. Ich gebe dir von meiner Vertriebsleitung her, von der Geschäftsleitung her, mache ich dir das Angebot. Und unterm Strich, wenn du an der Stelle natürlich besser und effizienter geworden bist, naja, machst du mehr Umsatz, machst du mehr Ertrag, verdienst du mehr. Wer hat da Lust zu? Und dann schaue ich mal, wie viele von meinen 100 Kollegen, Mitarbeitern sich an der Stelle melden. Meine Erfahrung, ein Drittel, ein Viertel melden sich. Das ist die Pilotgruppe, mit der man mal starten kann. Mhm.
Gute Idee, definitiv. Begeistern durch Überzeugung.
Genau.
Deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Also wirklich der Durchbruch, was Widerstände betrifft, gerade Ängste. Ich erlebe jetzt bei meinem Thema in dem Bereich zwei Hürden. Die Hürde Nummer eins ist, also drei eigentlich wie immer, eine Neukundenakquise, überhaupt erstmal an Kontakt heranzukommen. Muss ich sagen, ist für mich Netzwerken und andere Menschen begeistern das Wichtigste. Der zweite Punkt ist Verständnis. Wir reden hier nicht darüber, dass ich einen Eimer verkaufe oder ein paar Schuhe. Da kann jeder was drunter vorstellen. Und genauso auch im Unternehmen zu sagen, ihr müsst euren Vertrieb oder sinnvoll wäre für euch, den Vertrieb teilzudigitalisieren durch Videokommunikation, ist ja auch nicht ein normales Vertriebstraining, ist ja auch ein neues Thema. Und da ist das Vorleben ganz wichtig. Bei mir ist es immer so, ich mache einfach mal nach dem Erstkontakt, der telefonisch ist, mache ich den Zweitkontakt immer per Videocall und dann stehe ich halt bei uns im Studio und das Thema ist dann gegessen. Also ich muss nicht verkaufen, die Leute sehen, was sie kriegen. Und das Dritte ist dann wirklich die Überzeugung im Unternehmen durch Anstecken und Ängste nehmen.
Genau. Und wenn man dann noch informiert wird über die unendlichen Produktivitätssteigerungsmöglichkeiten, die künstliche Intelligenz an der Stelle bietet. Sei es nun, dass du einen Live-Coach immer dabei hast, bin großer Freund von der Software Unique beispielsweise. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Teams-Meeting habe, lasse ich im Hintergrund Unique laufen, der mir immer sagt, wie hoch mein Gesprächsanteil ist und der des anderen ist. Zeigt mir dann ein Smiley oder ein Grumpy an, der mir sagt, du verwendest böse Worte wie Kosten, schwierig, kompliziert. Verwend doch lieber chancenreiche Worte wie Herausforderung, Chance, Investitionen, das ist viel besser. Du stellst blöde Fragen, stell doch besser diese Fragen hier, die sind viel zielführender. Und eine Minute nach dem Gespräch drücke ich auf den Knopf, habe ein Protokoll, mache daraus eine Management Summary und schicke es dem Kunden und muss nicht mehr tippen oder sonst irgendwas und habe auch schon mein CRM im Wesentlichen gepflegt. Das heißt, eine unglaubliche Arbeitserleichterung für viele an der Stelle, dass ich mir wirklich überlege, an welchen Stellen kann ich AI, KI sinnvoll einsetzen und nutzen, an welcher Stelle im Prozess sind meine Zahlen, sind meine Quoten eigentlich nicht so gut? Ist es der Schritt von Interesse zu Gespräch oder ist es der Schritt von Gespräch zu schicken Sie mal ein Angebot oder ist es der Schritt von ich habe dir ein Angebot geschickt, nimmst es auch an? Also an welcher Stelle in meinem Vertriebstrichter habe ich denn eigentlich ein Problem, wo ich mich durch Technik auch nochmal unterstützen lassen könnte? Letzte Woche habe ich einen Workshop durchgeführt. Man soll es nicht glauben, da saßen immer noch ein paar Menschen drin, die ChatGPT nicht kannten. Ich habe gesagt, komm, wir probieren das doch jetzt mal aus. Du bist doch jetzt hier im Marketing. ChatGPT, schreib doch mal einen Werbeflyer, einen Werbetext, warum das Produkt XY super ist, maximal 2000 Zeichen. Nach 10 Sekunden stand da ein toller Werbetext, und alle haben geschaut, wo ich dann auch sage, naja, dann setzt das doch in deinen betrieblichen Alltag ein. Ja, viele E-Mails, viele Standardbriefe, viele Werbeansprachen, musst du nicht selber das Rad neu erfinden, drück auf den Knopf und du hast es und dann überleg, wie sie es sinnvoll einsetzt. Also so, wie man früher maschinelle Automatisierung und Hilfe genutzt hat, bin ich heute bei der digitalen Unterstützung und da gibt es eben viele, viele Möglichkeiten, mit denen man sich mal auseinandersetzen sollte. Hm.
Das ist aber auch wieder ein Angstthema. Also ich habe jetzt auch ganz oft gelesen bei LinkedIn oder selbst auch irgendwelchen Artikeln, dass viele Menschen dem immer noch mit Angst begegnen, nach dem Motto, ja, die KI wird meinen Job wegrationalisieren. Ja. Wird sie auch, wenn du ewig gästlich bleibst und dich nicht veränderst.
Genau.
Das ist ja, das fand ich auch erstaunlich, in so vielen Branchen, gerade in Deutschland, ist das ja so verankert, sich halt möglichst nicht zu verändern.
Genau.
Schon ein bisschen erschreckend, da bin ich aus meiner alten Branche ganz anders angewohnt. Da ist halt der Druck so groß geworden irgendwann, ne?
Ja. Da gilt dann wieder die alte Erkenntnis von Darwin, ja, nicht der schnellste, stärkste, schönste wird überleben, sondern der am anpassungsfähigsten ist. Und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
Ein wunderschönes Schlusswort mit einem Zitat, was ich auch, ich weiß gar nicht wie oft, immer wieder erwähne.
Schon gehört, aber genau.
Markus, ich danke dir für dieses wirklich wahnsinnig spannende Gespräch. Also für mich persönlich, wir hätten jetzt noch 4 Stunden weiterreden können und wir werden das auch machen, nämlich
sehr
garantiert
gerne.
Mal demnächst bei einem Kaffee.
Wenn
in deinem sehr, sehr vollen Terminkalender, wie ich das jetzt in unserer Kommunikation mitbekommen habe, ein Termin frei ist, aber das meine ich ernsthaft. Also ich bin ja nicht mehr in der Musikbranche. Du weißt, was ist die größte Lüge unter Musikern? Kennst du die?
Nee, keine Ahnung.
Du, wir müssen mal ein Projekt zusammen machen.
Okay.
Boah, jetzt werden mich alle Musiker hassen, aber ich habe das in 16 Jahren 100.000 Mal gehört. Es ist original kein einziges Mal was bei rumgekommen. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das... Und das ist für mich, ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch, weißt du so, wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das auch. Ich habe es wirklich völlig vergessen, aber dann fällt es mir dann irgendwann nochmal ein und dann ziehe ich es erst recht durch. Aber so in den Künstlerkreisen, das meinen die auch gar nicht böse. Ja. Das ist so ein bisschen wie das oberflächliche amerikanische, hey, wir sind Freunde. Nicht ganz meine Welt.
Aber ganz im Ernst, Florian, nicht nur, dass das ein total nettes, sympathisches Gespräch war und mir das Spaß gemacht hat, ich meine, auch wirtschaftlich oder passen wir ja irgendwie zusammen, ja. Ich halte Vorträge zum Thema Schaff den Außendienst ab und spreche darüber über technische Möglichkeiten, wo du der Experte bist, was Videotechnik angeht. Ja, lass uns doch mal überlegen. Das macht einfach Sinn, dass wir uns da mal treffen und austauschen.
Auf jeden Fall. Finde ich super spannend. Siehst du, so eine kleine Podcast-Aufnahme aus einem kleinen Video ergibt ganz neue Begegnungen und Seilschaften und Möglichkeiten.
Genau so ist das. Genau so ist das.
Ja.
Vielen Dank fürs nette Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Gerne, ja. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du meinem Podcast lauschst. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, ich werde hier Markus Profil bei LinkedIn verknüpfen. Wenn du Interesse hast an irgendeinem Thema, wo du sagst, da wäre mal eine Podcast-Folge rund um das Thema Videokommunikation in Unternehmen, für Unternehmen in allen Bereichen interessant, dann schick mir einfach eine E-Mail an podcast@webinarprofi.de. Und ja, ansonsten freue ich mich über jeden, der meinen Podcast hört, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung gibt und einen Kommentar bei iTunes oder Spotify und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Genau, tschüss.
Präsenz war gestern, online ist heute.